Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr heute diesen Ostersonntagsgottesdienst mit uns feiert. Ostern sicherlich der Ostersonntag, der wichtigste Feiertag meiner Meinung nach im Leben eines Christen sozusagen. Können wir die Präsentation schon mal auflegen, bitte? Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, ja, Ostern, so ein typisches Fest, ja, irgendwo, was jedes Jahr wiederkommt, ja, wo es gutes Essen gibt normalerweise, ja, wo Verwandtschaft kommt, was gut oder schlecht sein kann, und wo man gemeinsam Ostereier sucht, ja, wo man irgendwo gewisse Traditionen hat, Familientraditionen, was auch immer. Und ich finde es manchmal gar nicht so einfach, ja, mich irgendwo auf Ostern irgendwo einzustellen, ja. Karfreitag, Ostersonntag, Kreuzigung, Auferstehung. Und ich habe mir so überlegt in der Vorbereitung, ja, was sind denn eigentlich meine Erwartungen an diesen Jesus? Was sind meine Erwartungen eigentlich an diesen Messias an Ostern? Und ich habe mich daran zurückerinnert, ja, als Kind habe ich, hab ich mich ehrlich gesagt mehr auf Weihnachten gefreut als auf Ostern, um ehrlich zu sein. Ja. An Weihnachten, da war klar, da ist man in der Vorweihnachtszeit ist man einkaufen gegangen mit der Oma, mit der Mama, und da gab es die dicken Geschenke. Ja. Da durfte man sich Playmobil Burg raussuchen, die Ritterburg, die große natürlich. Ja. Also da hat man ein bisschen narrenfrei, da konnte man sich die großen Sachen rausschauen. Ja. Und natürlich, wie man das so als Kind, hier geht man natürlich dann Ostern, ist ja auch ein ganz wichtiges Fest, so ein bisschen mit der Erwartung ran, naja, da wird es ja wahrscheinlich auch ähnlich große Geschenke geben. Aber meine Mutter hat mich eines Besseren belehrt. Ja. Es hieß dann, oh, zu Ostern gibt es nur was Kleines. Ja. Gab es eine einzelne Playmobil-Figur in gewisser Weise. Ja, und deshalb, vielleicht gerade deshalb, ja, ist Ostern eher so dieses, so das kleine Weihnachten in gewisser Weise vielleicht, ja. Mit Ostereiern und sowas kann man ja häufig nicht so viel anfangen. Ja, und im Leben ist es ja oft so, ja, man hat irgendwo große Erwartungen und können vielleicht mal das nächste Bild auflegen, ja. Die Werbung verspricht uns Großes, ja, und der Wahrheitscheck ist manchmal ernüchternd, ja. Du bekommst nicht das, was du eigentlich erwartet hast. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen Film, Falling Down. Ja, ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Ja. Da ist ein Mann, der aufgrund dieser Enttäuschung abdriftet im weitesten Sinne. Ja, also der quasi verzweifelt an den Enttäuschungen des Lebens. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass man etwas erwartet. Ja. Man erwartet irgendwas ganz Konkretes. Ja. Vielleicht zum Beispiel einen Wellensittich, ja, kommt gleich, warum ein Wellensittich, ja. Und dann kommt ein Wellensittich, aber es ist irgendwie was ganz anderes wie das, was ich eigentlich irgendwie erwartet hatte. Ja. Also so können manchmal auch Erwartungen enttäuscht werden. Ja, gibt es einen Wellensittich und ich erwarte einen Wellensittich, aber dann kommt mehr so ein, ja, man weiß nicht so genau, ist eigentlich was Cooleres als ein Wellensittich, also so eine Art Tiger-Wellensittich irgendwie sowas. Ja. Ist eigentlich was Besonderes, aber trotzdem, ich hatte eigentlich einen Wellensittich erwartet. Ja, keine Ahnung, was du von dem Messias erwartest, was du von Jesus erwartest, was du von Ostern erwartest. Aber wir möchten uns heute mal zwei verschiedene Personen, Gruppen anschauen, die auch Erwartungen hatten an diesen Messias, die in gewisser Weise ja, enttäuscht worden sind. Ja. Und lasst uns vielleicht erstmal kurz noch einen Rückblick machen. Ja, wer war dieser Jesus zu diesem Zeitpunkt? Ja? Also er hat 3 Jahre lang gewirkt, ja? Und er hat Wunder getan. Ja? Er hat gepredigt, er hat vieles den Menschen über Gott erzählt. Ja? Und ich glaube, an Jesus, da haben sich damals schon zu dieser Zeit, also bevor er gekreuzigt wurde und auferstanden ist, da haben sich schon die Geister geschieden. Ja? Die einen sind zu ihm gekommen und die waren begeistert. Ja? Die haben seine Predigten zugehört und es hat sie interessiert, was er da so erzählt. Ja? Manche sind auch gekommen, die waren von diesen Wundern irgendwo angezogen. Ja? Da haben Menschen erzählt, dass der Kranke geheilt hat. Ja? Und wieder andere, die sind gekommen, weil sie sich geärgert hatten über ihn. Ja? Die sind, gerade der Hohe Rat hat vor allem schon sehr, sehr früh damit begonnen, eigene sagen wir mal, Gesandte zu diesem Jesus zu schicken und ihn irgendwo mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, weil sie von ihm gehört hatten. Und das, was sie gehört hatten, das hat sie irgendwie geärgert. Ja? Also das heißt, ich glaube, Jesus, der war damals schon einer, der sehr polarisiert hat. Ja? Die einen waren super interessiert an ihm, die anderen waren super verärgert, aber ich glaube, es gab niemand oder fast niemand wahrscheinlich, dem er egal war. Ja? Und wir hätten, oder keine Ahnung, wir würden es natürlich sehr interessieren, ja, wir werden es nicht mehr genau erfahren, mich würde natürlich interessieren. Ja, jeder Mensch, der zu diesem Jesus ging, der hat ja wahrscheinlich so seine eigenen Erwartungen auch gehabt. Und auch heute ist es ja so, ja, da jeder, der deine Bibel liest, jeder, der irgendwo nach Gott sucht, der hat ja in gewisser Weise Erwartungen. Ja, was kann dieser Jesus mir irgendwo geben? Und die einen, die waren wahrscheinlich interessiert, ja, an seiner Ethik vielleicht auch, ja, irgendwie ein guter Mensch, irgendwie auch revolutionär, Nächstenliebe und sowas, hat man so in der Form noch nie gehört, ja, und da ist so ein gewisses, sage ich jetzt mal, intellektuelles Interesse da gewesen, ja, sich mit dem Jesus irgendwo auseinanderzusetzen, ja, was hat er so zu sagen, was hat er so theologiemäßig irgendwo zu sagen, ja, und ja, sich damit irgendwo auseinanderzusetzen. Und einer dieser Menschen, der geradezu, ja, hier fast schon als Sinnbild quasi für dieses Interesse steht, der ist ein Mann, Herodes heißt er, der Jesus eigentlich gern früher schon mal irgendwo kennengelernt hätte, aber der ganz am Schluss von Jesus Wirken nochmal die Gelegenheit hatte, diesen Jesus kennenzulernen. Und das lesen wir jetzt mal. Nächste Folie steht in Lukas 23. Als sie das bestätigten, ließ Pilatus, also Jesus war schon verhaftet worden vom Hohen Rat, war schon bei Pilatus und Pilatus konnte mit ihm nicht so richtig was anfangen, wollte ihn eigentlich irgendwie loswerden. Und als er dann hört, dass er aus Galiläa stammt, da schickt er ihn zu Herodes. Ja, Herodes war quasi so ein kleiner Regionalfürst letztendlich da in Galiläa und er hätte gern Pilatus diese Verantwortung abgetreten an ihn und deshalb schickt Pilatus Jesus zu Herodes Antipas. Denn Galiläa unterstand seiner Rechtsprechung und Herodes hielt sich gerade in Jerusalem auf. Herodes freute sich sehr, Jesus kennenzulernen. Er hatte schon viel von ihm gehört und immer gehofft, einmal Zeuge eines seiner Wunder zu werden. Er stellte Jesus eine Frage nach dem anderen, aber Jesus gab ihm keine Antwort. Ja, dieser Herodes, ja. Der war so einer, der hat irgendwie schon viel von diesem Jesus gehört. Er hat vom Hörensagen von ihm gehört. Er hat gehört, dass die Menschen, dass da von Wundern irgendwie berichtet worden ist. Und ganz offensichtlich hat er sich für diesen Jesus durchaus auch interessiert. Ja? Also er hat sich ja tatsächlich sogar richtig gefreut, von wegen diesen Jesus jetzt doch auch mal noch persönlich kennenzulernen. Und natürlich hätte er auch gern ein Wunder erlebt, ja, so ein bisschen wie so eine Zirkusattraktion in gewisser Art und Weise, ja. Also mal, ja, so ein Wunder, so irgendwie so ein Zaubertrick in gewisser Weise, würde ich auch gern mal irgendwo miterleben. Und völlig unabhängig davon, Jesus sicherlich auch jemand sehr Interessantes, den es sich mal lohnt, irgendwo näher kennenzulernen. Und ich glaube, dieser Herodes, er fängt ja dann an, Jesus Fragen zu stellen. Wir wissen gar nicht genau, was er ihn eigentlich fragt. Aber dieser Jesus verhält sich völlig anders, als Herodes eigentlich erwartet hat. Ja? Herodes hätte ja gern irgendwo vielleicht sich mit ihm irgendwie diskutiert, hätte gern mit ihm irgendwo über seine Wunder vielleicht auch gesprochen. Aber dieser Jesus, er antwortet ihm noch nicht mal. Und dieser Jesus ist nicht einer, der auf Knopfdruck, auf Befehl vom Herodes, so wie er es eigentlich gewohnt ist, ihm antwortet. Ja, er pfeift nicht irgendwo nach seiner Pfeife. All die Fragen, die der Herodes stellt, ja, die letztendlich aber eigentlich nicht aus einer Suche nach Gott herauskommen, sondern eher aus so einem intellektuellen Interesse in gewisser Weise. All diese Fragen werden von Jesus überhaupt nicht beantwortet. Und irgendwann oder relativ bald, ja, wahrscheinlich ist er total verwundert, ja, ist irgendwie, hat er gehört, dass dieser Jesus auch total redegewandt ist, dass er Antworten auf alle Fragen hat in gewisser Weise. Ja, und dann antwortet dieser Jesus gar nicht und dann ist der Herodes relativ schnell irgendwie auch genervt, enttäuscht und wendet sich dann auch ab. Er fängt dann an, auch Jesus zu verspotten und ihn wieder zurückzuschicken. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch in gewisser Weise irgendwo kennst, vielleicht auch schon mal erlebt hast, ja? Dass du das Gefühl hattest, ja, hier, ich gehe doch da zu diesem Jesus, ja, und ich gehe doch da vielleicht auch in Gottesdienst, ja, und ich stelle doch auch Fragen an Gott und irgendwie hätte ich durchaus auch Interesse irgendwo an einer Antwort oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Jesus irgendwie überhaupt nicht antwortet auf meine Fragen, ja, vielleicht kennst du das ja tatsächlich auch, dass vielleicht ging es dir auch schon mal so wie diesem Herodes, ja, dass du an diesen Jesus Fragen stellst, dass du ihm ja, vielleicht in gewisser Weise auch begegnest, ihn suchst oder sowas, aber du hast das Gefühl, okay, da kommt überhaupt nichts zurück. Ja? Und du hast dich vielleicht auch schon mal irgendwo enttäuscht abgewandt von ihm. Zwei andere, die auch enttäuscht waren von diesem Jesus, das waren eigentlich Leute, die waren total begeistert von ihm. Die haben mit Jesus gestartet. Das waren Jünger, ja, die haben wahrscheinlich einiges aufgegeben für diesen Jesus und sie sind ihm nachgefolgt. Ja. Sie waren wahrscheinlich Monate, vielleicht sogar Jahre mit diesem Jesus unterwegs und sie waren auch, haben diese Wunder auch miterlebt und sie haben geglaubt, dass dieser Jesus tatsächlich der Messias ist. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, was ist der Messias? Die Juden zur damaligen Zeit wussten aus dem Alten Testament, aus den Schriften, dass ein Retter kommen wird und sie befreien wird. Und sie hatten ganz konkrete Vorstellungen davon, wie dieser Retter zu handeln hat oder wie dieser Retter auszusehen hat. Und, ja, und dieser Retter, sie glaubten, dass es Jesus ist, hat sich völlig anders verhalten wie das, was sie eigentlich erwartet hatten. Und sie hatten erwartet, dass er sie befreit vor der Unterdrückung der Römer. Sie hatten erwartet, dass er auf dieser Welt Wohlstand bringt, dass er das Reich wieder neu aufbaut, ja, so wie zur Zeit Davids oder Salomons, und zu neuer Größe führt. Ja, und was ist dann passiert? Dieser Jesus wird maximal gedemütigt, ja. Er wird verspottet, er wird geschlagen und er wird von den Römern ans Kreuz genagelt. Ja? Also genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich von ihrem Messias erwartet hatten. Und nach Jesu Tod, ja, wenden sie sich enttäuscht ab. Ja? Und das lesen wir jetzt mal. Sie laufen dann quasi nach Hause. Ja? Die nächste Folie bitte. Ja, genau. Nach dieser Kreuzigung, sie gehen nach Hause, ja, und sie sind eigentlich maximal enttäuscht, weil eben dieser Jesus offensichtlich nicht der Messias ist, auf den sie eigentlich gewartet haben. Ja, und sie laufen da so, unterhalten sich und auf einmal kommt noch eine dritte Person dazu, den sie zwar, ja, der ihnen irgendwie bekannt vorkommt, aber den sie nicht als den erkennen, der er ist. Und für diese Begegnung, da lesen wir jetzt. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Ja, diese Jünger, die hatten eine ganz genaue Vorstellung, vielleicht wie bei diesem Wellensittich. Sie haben einen Wellensittich erwartet und dann kam irgendwie so was ganz anderes dabei raus. Und diese konkreten Vorstellungen, ja, die kenne ich aus meinem Leben auch. Ja. So dieser Retter, dieser Messias, dieser Jesus, der muss doch so und so handeln. Ich erwarte das, dass er so und so handeln muss. Und dann handelt er womöglich komplett anders und ich bin irgendwo maximal enttäuscht. Und ich habe mir so überlegt, ja, Ostern, ja, das ist so dieses Fest, ja, wo wir schon so oft gehabt haben. Ja. Und gerade wenn man irgendwie mit dieser Vorstellung herangeht an dieses Osterfest, naja, das ist halt das, wie es immer ist. Ja. Wenn ich diese Erwartung habe, ja, da habe ich die Familie da, da habe ich leckeres Essen oder auch da gehe ich in die Kirche mal, höre mir das mal an oder sowas, dann wird es eine Enttäuschung sein. Genauso wie bei dem Herodes, genauso wie bei den Jüngern, wird es in gewisser Weise wird es enttäuschend sein, ja, weil ja, was, es hat nichts Lebensveränderndes. Und dieses, das Krasse ist, oder was ich ja, so schade fand, beziehungsweise was ich so schön finde eigentlich, ja, dass es an Ostern um was ganz anderes geht. Das, was den Jüngern zu diesem Zeitpunkt noch völlig verborgen geblieben ist, ja, das hat tatsächlich eine Dimension, eine Sprengkraft, die das Leben wirklich verändern kann. Und wir lesen dazu ein Detail, das mir, als ich jetzt hier so diese Predigt vorbereitet habe, mich wieder ganz neu irgendwo angesprochen hat. Ja. Wir lesen eine Stelle, in dem Moment, als Jesus stirbt, ein kleines Detail, was passiert da? Die nächste Folie. Also Jesus hängt da schon am Kreuz, ja, und es war Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Sonne hatte sich verfinstert und plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Ja, vielleicht wenn man das zum ersten Mal liest, dann denkt man, okay, jetzt stirbt da irgendwie Jesus, der Sohn Gottes, ja, und dann wird da erwähnt, dass da ein Vorhang im Tempel zerreißt. Ja. Wen interessiert das denn? Ist das denn wichtig, die Information? Und ja, sie ist mega wichtig. Die Bibel erzählt dieses Detail, weil dieser Vorhang in diesem Tempel, der hat eine ganz arg tiefe Bedeutung. Er hat die Bedeutung, dass der Tempel war so aufgebaut, dass es ein Allerheiligstes gab und ein Heiligstes. In das Heiligste durften schon nur ausgewählte Personen raus, aber rein. Aber das Allerallerheiligste, ja, da durfte niemand rein. Da durfte einmal im Jahr ein Priester rein, der Hohepriester. Und das auch nur nach einem langen Prozedere von Opfern, verschiedene Opfern und Reinigungen und so weiter. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort rein. Warum? Weil dieses Allerheiligste war ein Symbol für die Gegenwart Gottes. An diesem Ort wussten die Juden, da ist Gott wirklich gegenwärtig. Und weil Gott heilig ist, weil Gott unendlich heilig ist, weil er so heilig ist, dass sich kein Mensch ihm nähern kann. Das war ihnen bewusst und das haben auch die Schriften immer wieder gelehrt. Deshalb durfte kein Mensch in die Gegenwart Gottes kommen. Kein einziger Mensch durfte da reingehen und der hohe Priester eigentlich auch nur ausnahmsweise und nach einem langen Prozedere von Reinigungen. Und dieser Vorhang, der hat genau diese Trennung symbolisiert. Eine Trennung der Menschen und Gott. Das heißt, es hat symbolisiert, es war ein Zeichen dafür, dass die Menschen keine Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Und als Jesus starb, da zerreißt dieser Vorhang. Also die Symbolik ist ja so krass. Ja? Diese Trennung auf einmal, die ist durch diesen Tod von Jesus am Kreuz ist die aufgehoben. Und ich habe euch da vielleicht noch ein anderes Bild noch mitgebracht. Ja, ich fand dieses Bild von dieser Brücke irgendwie da so plastisch. Ja. Das war die Situation vor Jesus Sterben, vor dem Tod am Kreuz. Ja. Das war eine Brücke, die die Menschen nicht mehr überqueren konnten. Ja. Das war zerstört. Ja. Es gab keine Möglichkeit, diesem Gott zu begegnen. Und nach Jesu Tod ist diese Brücke quasi sozusagen wieder repariert worden. Es gibt wieder die Möglichkeit, diesem Gott zu begegnen, diesem Gott quasi nahe zu sein. Und wenn einem das bewusst wird, ja, worum es an Ostern wirklich geht, was das für eine Dimension auch hat, ja? Dass es nicht nur eine Tradition ist, ja? Irgendwo Ostern zu feiern, sondern dass Ostern das Fest ist, an dem wir genau das feiern, dass die Essenz des Evangeliums sozusagen, nämlich, dass Jesus nicht nur ja, irgendwie gestorben ist für die Sünde der Welt und sowas, sondern dass er für mich persönlich gestorben ist. Dass ich persönlich es ihm wert war, alles aufzugeben. Dass nicht nur irgendwie so ein, wir ja, irgendwie gerettet sind, ja, nach so einem pauschalen, irgendwie allgemeinen Erlass oder sowas, ja, jeder darf da irgendwie kommen, sondern dass Jesus auch nur für dich gestorben wäre, wenn es nötig gewesen wäre. Warum? Weil du es ihm wert bist. Und diese Jünger, als ihnen das bewusst geworden ist, ja, dass vielleicht sie immer noch besetzt sind von den Römern, ja, dass die Steuern immer noch irgendwo zu hoch sind, ja, dass das Essen vielleicht immer noch inflationär teuer ist, ja, dass der Nachbar vielleicht immer noch nervig ist, aber im Verhältnis zu dessen, dass auf einmal die Trennung zwischen Gott aufgehoben ist, dass sie auf einmal Gemeinschaft mit diesem Gott haben können, da war auf einmal all dieses andere, ja, diese Alltagsprobleme oder all diese Details im Leben, die waren auf einmal überhaupt nicht mehr wichtig im Verhältnis. Wahnsinn nicht mehr wichtig. Ja? Und ich glaube, nur jemand, der die Dunkelheit auch selbst erlebt hat, der vielleicht damals, so wie du es vorhin auch ein bisschen erzählt hast, nur der kann auch verstehen, ja, wie genial es auf einmal ist, wenn das Licht angeht. Und genau das ist es, was wir an Ostern feiern. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir erleben dürfen, dass Gott uns zeigt, ja, dass er uns die Augen dafür öffnet, von wegen, was wir an Ostern wirklich feiern. Ja. Dass dieser hier besondere Wellensittich, dass das was viel Wichtigeres, Kostbareres ist, als das, was ich eigentlich von diesem Jesus erwartet habe. Vielleicht habe ich irgendwo verschiedene Erwartungen, die irgendwo enttäuscht waren oder sowas, aber das, was Jesus mir anbietet, ist im Verhältnis so viel kostbarer. Ich habe es vorhin am Anfang so ein bisschen angedeutet. Die nächste Folie bitte. Das überspringen wir jetzt tatsächlich. Dieser Jesus, der war damals schon, dass es irgendwo, es gab Leute, die haben ihn bewundert oder die fanden ihn interessant und es gab Leute, die haben sich an ihm geärgert. Und es ist auch heute noch so. Du kannst diesen Jesus, du kannst ihn ablehnen. Ja? Du kannst sagen, ach, hier, Geschwätz, ja? Oder ich glaube da nicht dran oder sowas. Oder habe wichtigere Dinge irgendwo, mit denen ich mich beschäftigen möchte oder sowas. Ja? Das heißt, du kannst diesen Jesus ablehnen. Ja? Oder aber du kannst sagen, ja, dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn und diese Trennung, die er aufgehoben hat, ist tatsächlich diese Revolution für mein Leben, nach der ich immer gesucht habe. Aber was du nicht kannst, ist, du kannst keine graue Maus sein. Ja? Du kannst nicht irgendwo in der Mitte stehen bleiben. Du kannst nicht sagen, ja, dieser Jesus ist irgendwie ganz interessant und ganz, ganz nett auch, irgendwo vielleicht Nächstenliebe und sowas. Ja? Aber so richtig ganz dafür entscheiden will ich mich nicht. Jesus ist tatsächlich genau wie dieser Weg, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt keinen Mittelweg. Du kannst dich dafür entscheiden oder du kannst dich dagegen entscheiden. Und wenn du dich aber dafür entscheidest, ja, dann hat es das Potenzial, diese Jünger, die sind, nachdem sie Jesus dann erlebt haben in der Auferstehung, nachdem ihnen klar geworden ist, dass jetzt eine neue Zeit begonnen hat, eine Zeit in der Gemeinschaft Gottes, und dass diese alte Trennung aufgehoben ist, als ihnen das bewusst geworden ist, da waren sie bereit, in die ganze Welt hinauszugehen. Ja? Sie alle wurden verfolgt, sie alle wurden geschlagen, sie alle wurden verspottet und sie alle, fast alle von diesen Zwölfen jetzt, wurden auch ermordet. Aber das war es ihnen wert, weil sie diesen Jesus als den erkannt haben, diese lebensverändernde Botschaft erkannt haben. Und auch heute noch ist es so, dass auf der ganzen Welt Menschen, die sich für Jesus entscheiden, ja, verfolgt werden, Aber sie sagen, ja, es ist es mir wert, weil dieser Jesus ist im Verhältnis zu der Dunkelheit so viel heller. Und deshalb möchte ich uns einladen, ja, vielleicht, wenn du dich noch nie dafür entschieden hast, ja, dich heute für diesen Jesus zu entscheiden, oder aber du bist vielleicht jemand, der sich vielleicht schon mal für Jesus entschieden hat, ja, der aber irgendwie ob der, des Alltags, ob des Lebens, ja, ob der vielleicht auch Zweifel irgendwo dich hast wegbringen lassen und neu Ja zu sagen zu diesem Gott. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, ich habe mich für diesen Jesus entschieden, aber ich möchte das noch so richtig festmachen. Ja? Was heißt es, so richtig festmachen? Bei einer Beziehung ist es so, wenn ich hier jemanden kennenlerne und wir kommen irgendwo zusammen, ja, dann finde ich da ein Ja. Ich sage Ja zu der anderen Person. Ja. Und genauso ist es vielleicht auch, wenn ich Ja zu Jesus sage. Ja. Ich starte quasi sozusagen eine Beziehung mit diesem Jesus. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, ja, ich möchte das wirklich richtig festmachen. Wir Menschen, da ist es dann so, wir heiraten. Ja. Und quasi das geistliche Pendant da dazu, das ist die Taufe. Die Taufe ist der Moment, wo ich sage, ja, ich habe diese Beziehung mit diesem Jesus begonnen. Ja. Ich möchte das jetzt aber festmachen. Ich sage ja zu Gott, Gott sagt ja zu mir und wir beide sagen ja zu der unsichtbaren Welt. Wir gehören jetzt untrennbar und für immer zusammen. Und ich möchte dich heute einladen. Ja. Wir werden im Juli einen Taufgottesdienst haben. Und wenn du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht hast oder du eventuell das für dich interessant ist, wenn du da auch Ja sagen möchtest, sage ich jetzt mal, fest zu diesem Jesus Ja sagen möchtest, dann da einfach die Einladung schon mal dazu. Zwei haben sich aus unserer Gemeinde schon auch dafür entschieden. Und wenn du dich da noch anschließen möchtest, dann komm da gern auf mich zu. Und wenn du vielleicht noch nie zu diesem Jesus Ja gesagt hast, auch dann die Einladung. Wie funktioniert das? Das ist total einfach. Ein einfaches Gebet reicht dazu aus. Ja? Gott zu sagen, ja, ich möchte ab jetzt mit dir beginnen. Und im besten Fall, oder ich empfehle dir, du kannst es natürlich alleine machen, aber am besten ist es, wenn du das mit jemand anderes zusammen machst. Einfach, damit es quasi einfach auch für dich, dass du sozusagen auch einen Zeugen hast, der dich daran erinnern kann. Nein, du hast mit Jesus begonnen und er hat dir deine Schuld vergeben. Und für alle die, ich weiß, die meisten von euch sind schon mit Jesus auch unterwegs, für euch möchte ich euch einladen, dieses Ostern einfach neu zu erleben. Ja? Dieses Wunder oder das, was da, diese Genialität, die da drin steckt, neu zu genießen und sich daran zu freuen. Und ich möchte jetzt Gott noch bitten, dass er das ermöglicht, dass er uns ganz neu den Blick darauf schenkt, welche Dimension wir hier an Ostern eigentlich feiern. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du für uns gestorben bist. Ich möchte dir danken, dass du alles aufgegeben hast. Ich möchte dir danken, dass kein Preis dir zu hoch war für mich. Ich danke dir, dass du uns zu dir rufst. Ich danke dir, dass du nicht nur für uns gestorben bist, sondern dass du jetzt mit uns leben möchtest. Und ich möchte einfach heute Morgen auch nochmal Ja zu dir sagen und einfach dich auch bitten, dass du mir einfach diese Begeisterung, diese Freude an dir und das, was wir heute feiern, dass du mir die ganz neu ins Herz legst, Herr. Amen. Ja, ich darf die Band nochmal nach vorne bitten.